Hallo und herzlich willkommen bei Horaz 88.6. Wir sind Isabella und Alina und heute hört ihr unsere letzte Folge 3600 Sekunden mit. Bei diesem Format interviewen wir immer coole Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Berufen und Bereichen und passend zu unserer Abschlussfolge heute gibt es mal wieder einen Gast aus der Hochschule.
Genau, heute verbringen wir unsere letzten 3600 Sekunden mit einer Redakteurin. Allerdings nicht mit irgendeiner Redakteurin, sondern mit einer Redakteurin des Edit-Magazins. Edit ist das hochschuleigene Online-Magazin der HDM von Studierende für Studierende. Dort könnt ihr spannende Geschichten lesen, interessante Videos anschauen oder unterhaltsame Podcasts anhören. Die Redakteurin, mit der wir heute 3600 Sekunden verbringen werden, ist die liebe Berenice aus dem zweiten Semester. Sie hat einen spannenden Artikel verfasst. Worum es darin gehen wird, erfahren wir im Interview mit ihr. Hallo Berenice, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einladung und für die nette Anmoderation. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, total gerne. Und du darfst uns jetzt auch gleich mal ja ein paar spannende Einblicke aus deinem Studium geben. Du studierst ja eben Cross-Media-Redaktion an der HDM. Also für alle, die das nicht wissen, was es ist, das ist Journalismus. Und dafür schreibst du eben für das Edit-Magazin. Isabella hat es ja gerade schon mal ein bisschen ja angeteased. Kannst du uns vielleicht mal kurz mit eigenen Worten erklären, was dieses Edit-Magazin eigentlich ist?
Ja. Genau, also das Edit-Magazin ist eben dieses von uns Studierenden gemachte Magazin, das ist online aufrufbar, was online aufrufbar ist und da können wir Studierende aus unserem Studiengang Journalismus und PR Artikel verfassen und ganz verschiedene Produkte produzieren für dieses Magazin, die dann auch veröffentlicht werden. Und genau, und jetzt im zweiten Semester haben wir sozusagen so die erste Erfahrung mit dem Edit-Magazin gemacht und haben einen eigenen Artikel veröffentlicht und ein multimediales Produkt noch produziert als Teamarbeit. Und da gibt es jetzt jedes Jahr eben neue Artikel und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Viele spannende Themen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir wollen aber erstmal ein bisschen noch mehr zu deinem Artikel beziehungsweise generell zu deiner Herangehensweise erfahren. Erstmal vielleicht, es gibt 5 Ressorts bei Edit. Zu welchem Ressort gehörst du denn?
Genau, also wir haben die Ressorts Politik und Aktion, Kultur und Gemeinschaft, Sex und Identität, Wirtschaft und Forschung und Gesundheit und Sport. Und am Anfang des Semesters durften wir uns ein Ressort aussuchen. Ich muss ehrlich sagen, mir war das ziemlich egal, wo ich hinkomme, weil ich finde, dass man für jedes der Ressorts echt sehr, sehr spannende Themen finden kann. Und dann habe ich erstmal so den anderen aus meinem Semester den Vortritt gelassen und dann blieb gar nicht mehr so viel übrig. Und in der Schule habe ich mich schon relativ viel so für Politik interessiert, hatte auch so einen politischen Zweig bei uns gewählt und deswegen habe ich mich dann für Politik und Aktion entschieden.
Ah, aber auf jeden Fall cool von dir, dass du den anderen da den Vortritt gelassen hast, weil wenn ich da an meine Zeit bei Edit denke, da war schon immer für gewisse Ressourcen großer Andrang, aber auf jeden Fall cool, wie du da gehandelt hast. Du hast gerade schon gesagt, dass es 2 Produktionsphasen gegeben hat. Ja, sprechen wir als erstes mal über die erste Produktionsphase. Genau, da hast du ja, wie gesagt, einen Artikel geschrieben über Princess. Um was geht's denn eigentlich in deinem Artikel?
Also ganz grob gesagt geht es um moderne Sklaverei. Das war so mein Oberthema, was ich ganz am Anfang für mich so gesetzt hatte. Und mein Ziel war es am Anfang, einen Artikel zu schreiben über eine Person, die irgendwie von moderner Sklaverei betroffen ist. Man muss dazu sagen, moderne Sklaverei ist ein Riesenthema und mich hat das irgendwie schockiert, dass es noch immer so viel Sklaverei in der Welt gibt, im 21. Jahrhundert. Und dann bin ich so in der Recherche zufällig auf dieses Unterthema gekommen und bei mir im Artikel geht es jetzt um eine junge Nigerianerin, die nach Europa gekommen ist, dort aber in die Hände von Menschenhändlern geraten ist und dann sexuell ausgebeutet werden sollte in Europa.
Auf jeden Fall ein sehr, ja, ich würde sagen, schwieriges Thema, das du dir ausgesucht hast, gerade auch als ja so ersten Artikel, den man da so schreibt. Du hast gerade gemeint, dass du dich nochmal auf den Unteraspekt quasi fokussiert hast. Wie bist du darauf gekommen? Durch eine Internetrecherche oder durch Gespräche mit Experten oder wie lief das ab?
Ja, das ist eine, ehrlich gesagt, eine ziemlich lange Story. Genau, also ich habe am Anfang, ich habe die Zahl im Internet gelesen, es gibt weltweit immer noch mehr als 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. Und das hat mich unheimlich schockiert. Und da war für mich klar, okay, ich würde gerne über dieses Thema schreiben. Und dann bin ich an die Recherche erstmal recht allgemein rangegangen. Ich habe Amnesty angeschrieben als Menschenrechtsorganisation. Ich habe ITM angeschrieben, die sich ganz bewusst gegen Sklaverei in der Welt einsetzen. Und habe danach die Pressesprecher sozusagen kontaktiert. Und dann hat mir der Pressesprecher von ITM zurückgeschrieben. Und ich habe ein Interview mit ihm geführt. Das war so mein allererstes Interview, mein Einstieg in die Recherche. Und von Anfang an wollte ich gerne eine Person finden, die eben schon mal Sklaverei erlebt hat, weil ich immer finde, dass man so ein besonderes und großes Thema gut erklären kann, wenn man eine persönliche Geschichte dazu hört. Und der Pressesprecher von ITM hat dann gesagt, tut mir leid, aber ich kann dir keinen Kontakt geben zu einer Person, die von Sklaverei betroffen ist. Mhm. Das schaffen wir nicht. Und dann war ich echt ziemlich lange so dabei, irgendwie zu sagen, okay, vielleicht muss ich aus meinem Feature-Beitrag, also ein Feature ist ein Beitrag, wo es auch so erzählerische, lebendige Elemente drin gibt, vielleicht muss ich davon weggehen und einen Bericht daraus machen, also wirklich auf Fakten basiert erzählen. So. Und ich habe eine Person in meinem Bekanntenkreis, die Rechtsanwältin ist und die hat vor allem KlientInnen, die sie im Asylverfahren begleitet. Mhm. Und ich wusste, dass sie so ein bisschen in Kontakt ist mit Menschenrechtsorganisationen und da auch schon Mandantinnen hat, die eben sowas in der Art erlebt haben. Und dann habe ich sie kontaktiert und habe gefragt, ob ich mit ihr ein Interview führen darf. Und sie hat dann gesagt, hey, total krass, dass du mich gerade anschreibst. Ich habe nächste Woche eine Gerichtsverhandlung, in der ich eine Mandantin vertrete, beziehungsweise der ich mit einer Mandantin ins Gericht fahre, die gerade im Asylverfahren ist und die Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution geworden ist. Und dann durfte ich bei diesem Gerichtsverfahren dabei sein.
Okay, wow. Blöd.
Dabei sein zu dürfen, weil es war wirklich hart. Und so bin ich irgendwie in diese Richtung gekommen und ich habe dann diese Gerichtsverhandlung gehört und habe gedacht, ey krass, das ist so eine heftige Geschichte. Schlimm, dass man darüber irgendwie gar nichts weiß. So. Und im Interview mit der Rechtsanwältin ist dann rausgekommen, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass diese Erfahrungen recht häufig gemacht werden. Und deswegen war dann für mich sofort klar, okay, ich will darüber schreiben. So.
Also ich halte es mal kurz fest, du hast quasi deine Protagonistin dann auch nochmal das erste Mal in dieser Gerichtsverhandlung gesehen. Wie war dann der erste Kontakt zu ihr? Also hattest du an dem Tag mit ihr schon gesprochen oder hat sich das dann erst danach aufgebaut?
Tatsächlich ist es so, dass die Frau, bei der ich in der Gerichtsverhandlung war, nicht meine Protagonistin ist. Die wollte nicht mit mir reden, was ja völlig verständlich ist. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jemanden finde, der tatsächlich mit mir über sowas Persönliches redet. Weil in Nigeria ist es so, dass die Frauen, für die ist was ganz, ganz Schlimmes und was Traumatisches, was da passiert ist, der ist, glaube ich, für jeden. Mhm. Aber die sind dann nochmal einfach von der Erziehung, wie sagt man da, so ein bisschen verschlossener vielleicht. Also denen fällt es ganz, ganz schwer, darüber zu reden, was ihnen unangenehm ist. Und genau. Und die Rechtsanwältin hat dann gesagt, ich habe eine Mandantin, die bereits das Asylverfahren durchgemacht hat und die jetzt in Deutschland bleiben darf. Und ich werde mal den Kontakt da herstellen und vielleicht ist sie bereit, mit ihr zu reden. Und dann habe ich dieser Person dann geschrieben und das ist dann letztendlich meine Protagonistin gewesen und mit ihr habe ich dann Kontakt aufgenommen.
Wow, also das sieht man auf jeden Fall, wie viel Arbeit, Zeit und so weiter hinter so einer Protagonistensuche eigentlich steckt. Also auf jeden Fall Respekt an dich, dass du da, sag ich mal, festgehalten hast und nicht aufgegeben hast, an eine Protagonistin ranzukommen, weil ich gebe dir da komplett recht. Ich glaube, dass man durch einen Menschen nochmal viel näher an so eine Thematik gebracht werden kann. Letztendlich habt ihr euch dann zu einem Gespräch verabredet. Ich weiß, dass ihr das auf Englisch geführt habt. Wie war das für dich?
Also, erstmal danke fürs Kompliment. also es war erst so, dass ich sie gefragt habe, ob sie für ein Interview bereit wäre. Und sie hat dann gesagt, ja, sie wird sich aber gern persönlich mit mir treffen, weil es eben so ein sensibles Thema ist. Und dann kam Corona dazwischen und ich habe von den CVDs, also von den sozusagen den Tutorinnen, die uns da begleiten, und von meiner Dozentin dann gesagt bekommen, hey, wir können im Moment keine Interviews führen in analoger Form, wir können es nur digital machen. Und dann hatte ich schon befürchtet, dass mein Interview da nicht stattfinden kann, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie einbelegt, das auch digital zu machen. Und dann hat sie aber dann doch zugestimmt und wir haben uns dann per Zoom getroffen. Und für mich war es ganz schön heftig. Ich war vorher echt aufgeregt, so, weil ich nicht so richtig wusste, wie sie reagieren wird und wie offen sie ist und wie viel sie mir über das Thema erzählen wird. Und auch das Englische hat mich natürlich schon herausgefordert. Also ich kann einigermaßen Englisch sprechen, aber natürlich ist es für mich einfacher, so ein Interview auf Deutsch zu führen. Genau, und dann war es aber irgendwie ist es super gut gelaufen, wenn man das bei der Thematik sagen kann, weil sie total offen von Anfang an war und ihre Geschichte mir wirklich von Anfang bis Ende super detailliert erzählt hat. Wir haben, glaube ich, insgesamt über zwei Stunden miteinander gesprochen und für mich war es dann echt ziemlich leicht, am Ende dann den Artikel darauf zu schreiben. Also für mich war es kurz und schwierig, aber ich hatte so viele schöne oder sehr gute, detaillierte Szenen, die ich dann im Artikel aufgreifen konnte.
Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, dass du ja ein bisschen nervös vor dem Gespräch warst, das ist ja selbstverständlich. Wie hast du dich persönlich drauf vorbereitet? Also hast du da, ich sag mal, irgendeine Routine schon entwickeln können oder irgendein Ritual, was du immer machst, bevor du ja an so eine ernste Thematik rangehst?
Also tatsächlich bin ich ziemlich entspannt angegangen. Ich habe mir vorher, wir haben es so im Studium gelernt, dass man sich so eine Mindmap macht und dann so verschiedene Themen aufschreibt, die man halt gerne ansprechen möchte. Also noch gar keine richtigen Fragen, sondern einfach weiß, okay, die Themen möchte ich irgendwie abklappern. Und ich hatte in der Zeit vorher schon sehr, sehr, sehr viel über die Thematik gelesen. Es gibt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Länderreport über Nigeria, wo genau diese Sachen auch geschildert werden und wo es ganz, ganz viele Daten und Fakten zu dem Thema gibt, genau zu dem, was ich jetzt auch bei meiner Protagonistin behandelt habe. Also dieser Prozess von diesen MenschenhändlerInnen, die dann die Nigerianerin nach Europa bringen, das ist bekannt und da gibt es sehr, sehr viele Infos dazu. Deswegen wusste ich, wie die Geschichte wahrscheinlich verlaufen wird. Also ich wusste, was sie mir circa erzählen wird und dadurch konnte ich mich irgendwie seelisch ganz gut darauf vorbereiten. Es ist natürlich dann trotzdem was komplett anderes, vor ihr zu sitzen. Und ich habe dann am Anfang versucht, irgendwie ein bisschen Smalltalk mit ihr zu führen, einfach damit sie vielleicht ein bisschen Vertrauen zu mir aufbaut und auch einfach sich ernst genommen fühlt und auch weiß, dass sie jetzt nicht irgendwie jemand komplett fremden jetzt diese Geschichte anvertraut. Und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt.
Was ist denn ja das aus diesem Gespräch, was dir so am meisten hängen geblieben ist?
Also was ich krass fand, war einfach, dass sie in Nigeria schon sehr, sehr viel Leid erfahren hat. Vielleicht soll ich so ein bisschen anreißen, was passiert ist.
Ja, gerne.
Okay. Genau, also sie ist in Nigeria aufgewachsen, in einem kleinen nigerianischen Dorf und sollte dann als Jugendliche beschnitten werden. Und schon die ersten 10 Minuten des Interviews waren sehr intensiv, weil sie dann erzählt hat, dass in ihrer Schule war es damals so, dass auf einmal Mädchen gefehlt haben in der Schule und nicht mehr zurückkamen. Und sie sich dann immer gefragt hat, was passiert denn mit denen? Warum sind die denn auf einmal weg? Und die Lehrer haben dann immer erzählt, die sind im Urlaub oder weggezogen oder sonst was. Und irgendwie wurde sie dann misstrauisch. Und dann hat sie erfahren, dass Mädchen dort beschnitten werden. Man sagt eigentlich eher Genitalverstümmelung als Beschneidung, weil Beschneidung so ein bisschen zu harmlos klingt für das, was da passiert. Und die danach, nachdem sie eben beschnitten werden, dann zwangsverheiratet werden an einen Mann und deshalb dann auf einmal in der Schule fehlen. Und sie hat dann von Männern aus dem Dorf erfahren, dass sie jetzt auch dran ist vom Alter her. Also das ist ein Ritual, was einfach in Nigeria noch ziemlich häufig durchgeführt wird. Und für ihre Eltern war aber klar, dass sie das nicht möchten. Also dass diese Genitalverstümmelung für sie nicht in Frage kommt. Und deswegen ist Princess dann geflohen von zu Hause und geht dann in eine andere Stadt. Und dort passiert die nächste super schlimme Sache. Sie wird vergewaltigt nachts von zwei Männern und fliegt dann wieder. und lande dann in einem ganz anderen Land in der Republik Senegal und finde dort einen Job und eine Kirche, die sie aufnimmt und das erste Mal kann sie wieder so ein bisschen ein neues Leben beginnen und verlobt sich dann auch und die Verlobung funktioniert dann aber auch nicht. Also es ist echt irgendwie ganz, ganz tragisch, was da passiert. Und dann kommt dieser Mann und er scheint sich total für ihre Geschichte zu interessieren und sagt, hey, wir können vielleicht gemeinsam nach Europa gehen und dann kannst du dort deine Geschichte erzählen und dann gibt es in Europa Organisationen, die sich dann für dieses Leid der Mädchen in Nigeria einsetzen können. Und das hat sie dann überzeugt, mit diesem Mann nach Europa zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste sie nicht, dass er eben ein Menschenhändler ist, der sie in Europa dann verkaufen möchte zur Zwangsprostitution. Und allein dieses Leid, was in Nigeria passiert, bevor sie überhaupt prostituiert werden soll, war für mich total heftig. Also man merkt dann, finde ich, in so einem Interview einfach, wie klein die eigenen Probleme sind und über welche Dinge ich mir manchmal Gedanken mache, wo man sich dann in so einem Interview denkt, ach du Schande, ey, ich müsste so viel dankbarer sein für das, wie es mir geht und wie ich leben darf so.
Also ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerade geht, aber ich habe auf jeden Fall Gänsehaut bekommen. Wie ging es dir denn direkt nach dem Gespräch? Also du hast diese ganzen wirklich schlimmen und schweren Geschichten gehört und dann klappt man den Laptop zu. Wie war der Moment direkt nach dem Interview für dich?
Also was erstmal richtig komisch war, war dieses Interview zu beenden, weil sie erzählt eben diese ganze Lebensgeschichte und all diese tragischen Dinge. Und ich saß dann so davor und ich wusste nicht, wie ich jetzt dieses Interview beenden soll, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Ich war einfach so, okay, was sage ich jetzt am besten? Und dann habe ich erstmal gesagt, dass ich super krass finde, dass sie mir das überhaupt erzählt und habe ihr gedankt dafür, dass sie so vertrauensvoll einfach mit mir umgegangen ist und so. Und dann bin ich echt einfach nur, ich habe den Laptop zugeklappt und ich konnte an dem Abend nichts mehr essen, weil mich das so schockiert hatte. Ich habe ich bin super früh ins Bett gegangen. Ich habe meinen Eltern natürlich irgendwie von der Geschichte so ein bisschen erzählt, weil ich Redebedarf hatte. Und was mir super gut getan hat, war dann nochmal mit der Rechtsanwältin zu sprechen, die ja mit solchen Fällen wirklich tagtäglich irgendwie konfrontiert ist und auch sie da nochmal zu fragen, wie sie mit sowas umgeht. Und das war auch echt interessant. Und da gibt es keine Antwort drauf. Also ich glaube, auch sie schockiert es immer wieder. Aber deswegen war es mir dann auch danach so wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil ich dachte, Leute müssen davon erfahren und vor allem muss unbedingt irgendwie was passieren. So.
Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass das einen ja auch nicht kalt lässt und dann mitnimmt und ja schwer im Magen liegt. Liebe Berenice, wir sind jetzt beim ersten Element unserer Show angelangt. Und zwar läuft das so ab, dass ich dir jetzt 10 Fragen stellen werde. Und du darfst jede Frage immer nur mit einem einzigen Wort beantworten.
Okay.
Mhm. Bist du bereit dafür?
Ja, ich glaube.
Okay. Gut, dann die erste Frage. Für welches Ressort würdest du denn gerne noch einen Artikel schreiben?
Kultur und Gemeinschaft. Die 2 Worte.
Lassen wir gelten. Welche Darstellungsform ist denn dein Favorit?
Reportage.
Ein Thema, worüber du mal gerne einen Artikel schreiben würdest?
Boah, schwierige Frage. Ich glaube, aber das sind mehrere Worte, Depression im Profisport.
Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Was ist denn dein liebstes Online-Magazin, wenn du eines hast?
Das Edit-Magazin natürlich.
Super Antwort. Gibt es einen Journalist oder eine Journalistin, der oder die dein Vorbild ist?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Möchtest oder was ist dir lieber? Ist es dir lieber, wenn du interviewt wirst oder wenn dich jemand anderes interviewt?
Wenn ich interviewe.
Ah, nein, Entschuldigung. Okay, das hat gerade keinen Sinn gemacht. Ich habe auch gerade überlegt, also interviewst du lieber jemanden oder wirst du lieber interviewt?
Ich interviewe lieber jemanden.
Okay. Erstellst du lieber Videos oder nimmst du lieber Podcasts auf?
Das ist auch schwer. Ich würde, vor einem Jahr hätte ich gesagt, auf jeden Fall Video. Jetzt mittlerweile würde ich sagen Podcast.
Was ist wichtiger für dich? Ein starkes Bild oder eine starke Überschrift für einen Artikel?
Starkes Bild.
Die vorletzte Frage. Bevorzugst du lieber Präsenzveranstaltungen oder Zoom-Vorlesungen?
Ganz klar Präsenz.
Und dann wären wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar, deine Bereiche sind ja Sport und Politik hauptsächlich. Wenn du dich für eines von beiden entscheiden müsstest, welches wäre das von beiden?
Politik, glaube ich.
Super, dann sind wir auch am Ende angelangt von unserem ersten Element. Dann, bevor es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von unserem Interview mit dir, gibt es ein klein wenig Musik für euch. Und da das ja heute unsere letzte Show ist, jetzt ein Lied von The National und zwar This is the Last Time. Bis gleich. Ihr hört 3600 Sekunden, ja, und heute in unserer letzten Folge mit der lieben Berenice, die Redakteurin bei Edit ist. Berenice hat uns vorher schon einiges erzählt über ihren Artikel, um was es da geht. Und ich würde jetzt einfach mit dem zweiten Teil vom Interview weitermachen. Berenice, beim Journalismus ist es ja auch immer sehr wichtig, dass man Fakten gegencheckt und schaut, ob die Daten stimmen und auch die Quellenlage. Gerade vor allem bei so sensiblen Themen. Wie bist du mit dem Fact-Checking umgegangen? Wie war das bei dir?
Also bei mir ist es so, dass relativ viele Zahlen und Fakten über dieses Thema an sich im Internet kursieren. Problem an der Sache ist immer natürlich, dass allein die Zahlen sind ja ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also logischerweise kann man ja gar nicht jede Person zählen, die irgendwie von Sklaverei betroffen ist. Und dadurch muss man es dann tatsächlich durch ganz verschiedene Quellen nochmal checken lassen. Also wenn man irgendwo was liest, eine Zahl, dann ist es ja immer gut, nochmal eine zweite Quelle heranzuziehen und zu gucken, ob die Zahlen irgendwie übereinstimmen und nicht zu sehr voneinander abweichen. So. Was ganz cool ist bei dem Thema, es gibt eigentlich recht gute Berichte von unterschiedlichen Organisationen, die auch wirklich seriös sind und denen man da ganz gut vertrauen kann. Also wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt es einen Länderreport zu Nigeria, wo sehr, sehr viele hilfreiche Infos drin waren und wo auch nochmal die Quellen dann unten zu lesen waren und dann konnte man das nochmal nachlesen, ob das auch wirklich so stimmt und so. Oder von der International Labour Organization, die machen auch immer so Berichte zu Menschenhandel und zu Sklaverei im Allgemeinen. Da waren auch echt viele Zahlen drin. Und man muss sagen, bei dem Thema, dass die Zahlen eigentlich überall echt gut miteinander übereingestimmt haben und von daher hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Genau.
Das klingt ja super. Gab es da auch irgendwie eine Zahl, die dich überrascht hat bei deiner Recherche?
Also ich habe am Anfang ja so gedacht, okay, Sklaverei existiert anscheinend weltweit noch. Es gibt über 40 Millionen SklavInnen. Und da dachte ich, ja gut, das ist wahrscheinlich alles Südostasien oder so. Und dann habe ich gelesen, dass es halt auch in Europa SklavInnen gibt. Und das fand ich super krass. Also die Zahl habe ich gerade gar nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ich meine, es sind über 3 Millionen SklavInnen allein in Europa. Und ich meine, das ist natürlich im Vergleich zu 40 Millionen trotzdem noch ein geringer Anteil, aber in Europa hätte ich das einfach nicht erwartet. So.
Genau. Das überrascht mich jetzt auch. Weißt du noch, welche europäischen Länder das waren?
Also man muss sagen, wenn jetzt auch in Europa die Zahlen gezählt, also diese Opfer gezählt werden, dann sind es auch manchmal Opfer, die nicht aus Europa kommen und dann eben nach Europa gekommen sind und dann in Europa irgendwie zur Zwangsarbeit zum Beispiel zur Arbeit gezwungen werden. Das ist ein richtig, richtig großer Anteil auch. Also Zwangsarbeit macht, glaube ich, in Europa die meisten SklavInnen aus. Da fallen auch Sachen wie Schwarzarbeit oder Unterbezahlung und sowas mit rein. Ganz, ganz viel waren natürlich auch so die osteuropäischen Länder mit dabei. Nigeria ist aber, was den Menschenhandel angeht, auch wirklich das Land mit den meisten Opfern, die nach Europa kommen und dann hier Opfer von Menschenhandel werden. Also da kommen ganz, ganz viele aus Nigeria oder auch aus anderen afrikanischen Ländern.
Du hast ja vorher bereits schon kurz angesprochen, dass du begleitet wurdest bei deiner Zeit durch die Lehrredaktion, und zwar von den CVDs. Also für alle, die nicht wissen, was CVD ist, das sind die Chefs vom Dienst. Und magst du mal kurz erklären, was die machen und was die Aufgabe von den sogenannten CVDs ist?
Genau, also die CVDs sind üblicherweise im vierten Semester und die begleiten eigentlich so die ganzen RedakteurInnen bei der Recherche und bei der Produktion und sind sozusagen, ich nenne sie immer Tutoren, weil sie wirklich für den ganzen Prozess irgendwie zuständig sind, und die überlegen sich zum Beispiel auch zu Beginn des Semesters ein Konzept fürs Edit-Magazin, was man vielleicht im Vergleich zum vorherigen Semester verbessern könnte, wo man den Fokus drauf legt und so weiter. Und dann sind sie halt echt dafür da, uns zu begleiten, uns Tipps zu geben, uns auch Kritik zu geben, uns zu helfen, wenn wir irgendwelche Fragen haben und so. Also das sind wirklich, so ohne die würde das ganze Ding komplett zusammenfallen, und die waren auch wirklich immer da und haben mir richtig viel geholfen, was so die Recherche und die ganze Produktion anging.
Wenn du selber mal CVD bist, also dann auch im vierten Semester, freust du dich da schon drauf?
Also, gute Frage. Also ich freue mich total drauf, aber ich glaube, es wird auch super herausfordernd. Also ich finde es schon krass, um was die sich alles kümmern, und ich habe auch von unseren CVDs gehört, dass es schon auch nicht immer ganz einfach ist. Du bist halt auf einmal für RedakteurInnen zuständig, die ja vom Studium her ein Jahr hinter dir liegen, aber du bist ja jetzt an sich auch noch kein fertig ausgebildeter Journalist oder eine fertig ausgebildete Journalistin und musst dann trotzdem den Leuten Kritik geben und ihnen bei allen Fragen irgendwie versuchen beizustehen und so. Von daher glaube ich, dass es eine krasse Herausforderung auch wird, aber ich freue mich total drauf, weil ich glaube, dass man halt super viel auch lernt für später. Und es ist ja auch irgendwie cool, so ein bisschen die Richtung des Edit-Magazins vorzugeben und sich zu überlegen, was können wir noch besser machen, was möchten wir thematisieren und so weiter. Genau.
Deine CVDs, hast du ja schon gesagt, die waren sehr oft immer für dich da und haben dich auch richtig gut unterstützt. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest als deine CVDs? Oder sagst du, nee, die haben das so super gemacht, also ich würde das genauso machen, wie meine CVDs das gemacht haben?
Die Frage haben wir auch schon gestellt bekommen in unserer Schlusskonferenz. Und ich dachte immer so, okay, ich muss irgendwie einen Kritikpunkt äußern, aber mir fällt tatsächlich nichts ein. Also ich finde, bei uns, in unserem Ressort, in unserer Gruppe, waren die CVDs wirklich super. Also die haben uns echt, also die waren andauernd für uns ansprechbar. Die haben uns über WhatsApp Kontakt, also haben uns über WhatsApp Beratung gegeben, auch am Wochenende und so weiter. Und haben uns immer ihre Kritik auch erklärt, was ich super wichtig finde, weil ich finde, es ist schon manchmal ein bisschen hart, wenn man an so einem Artikel, also man hat es jetzt vielleicht im Interview ein bisschen mitbekommen, man arbeitet da ja wirklich über Wochen dran und dann ist das Ding fertig und du gibst es dann zum Redigieren, also zur Verbesserung sozusagen, und dann kommt der zurück und dann steht da ganz, ganz viel Rot drin, was noch verändert werden sollte und was noch nicht passt, und du denkst dir so, oh Mann, ey, so viel Arbeit und jetzt ist da doch noch ganz, ganz viel irgendwie, was verändert werden muss. Und da finde ich es super wichtig, wenn dann die CVDs oder auch die DozentInnen uns einfach auch ihre Kritik erklären und uns sagen, hey, das Feedback haben wir dir gegeben, weil wir das und das für besser halten. So. Und das haben die super gemacht, und da würde ich auf jeden Fall auch drauf achten, wenn ich CVD bin.
Also ich habe meine CVD-Zeit schon hinter mich gebracht und ich kann dir sagen, du kannst dich auf jeden Fall drauf freuen, man wird super viel dazulernen. Also da kommen noch coole Semester auf dich zu, auf jeden Fall. So, weiter geht's mit unserem nächsten Format, den 5 festen Fragen, die bei uns ja jeder Gast beantworten muss. Genau, ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Welche Erkenntnis hattest du im letzten Jahr, also im Corona-Jahr?
Nicht Corona?
Generell einfach irgendwas, egal, ob pandemiebedingt oder nicht.
Pandemiebedingt finde ich, also die Pandemie hat uns ja alle geprägt, glaube ich. Von daher fällt mir da jetzt so spontan ein, so Zeit irgendwie wertzuschätzen. Also ich finde, wenn man so in seinem Alltag ist, mir passiert es oft, dass ich so fokussiert bin auf meine Aufgaben und auf alles, was ich so, was halt gerade so ansteht, und dann irgendwie vergesse, die Zeit zu genießen und auch mal sich Zeit für sich selbst zu nehmen und für Freunde und Familie und so weiter. Und durch Corona wurde man ja so ein bisschen aufgebremst, und das hat mir irgendwie persönlich gut getan, und ich hoffe, dass ich das für meine Zukunft irgendwie so beibehalten kann.
Wie regelmäßig hast du Hausaufgaben in der Schule gemacht?
Also das kommt sehr aufs Fach drauf an, würde ich sagen.
Mathe?
Mathe war ich immer, war für mich okay. Also das habe ich gemacht so. Aber also Deutsch, Englisch war für mich schon hart, mich da aufzuraffen. Da kam es echt drauf an. Also im Sommer bestimmt weniger als im Winter.
Also wetterabhängig, je nachdem, was dann freizeitmäßig noch geplant ist. Okay, super. Was war der schönste Tag in deinem Leben? Du bist ja doch recht jung, aber vielleicht,
das ist sehr hart. Der schönste Tag in meinem Leben. Ich werde bestimmt irgendwas jetzt sagen, was ich nachher bereue, wo ich mir denke, da war was noch Cooleres.
Oder einer der schönsten Tage.
Ja. Oh Gott, ey. So etwas bin ich ganz schlecht, sowas zu beantworten. Ich würde sagen, der Tag, ich war in Neuseeland nach meinem Abi und habe dort als Au-pair gearbeitet. Und es war für mich eine super krasse Herausforderung, weil ich so ein bisschen Heimattyp bin und auch gerne zu Hause bin und so. Und da waren die ersten Monate für mich sehr hart. Und ich erinnere mich an einen Tag, wo ich hatte so zwei Zwillinge, auf die ich aufgepasst habe. Die waren noch ganz, ganz klein, eineinhalb. Und die hatten halt am Anfang so ein bisschen Respekt vor mir, weil ich eine komplett fremde Person war. Und ich glaube, was für mich super besonders war, wir waren dann zum ersten Mal im Zoo zusammen und so. Und abends habe ich sie ins Bett gebracht, und dann hat der eine halt so gemeint, irgendwie so, hat halt meinen Namen gesagt, und es war halt was super Besonderes. Und das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, aber.
Ach, ist eine schöne Erinnerung.
Ja, genau.
Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die für dich ja so eine Art Wendepunkt war?
Ich glaube tatsächlich auch Neuseeland so. Ich bin vorher ein Mensch gewesen, der immer so gesagt hat, ich passt hier so, wie es ist, und ich bleibe hier, wo ich aufgewachsen bin. Also ich komme aus Würzburg und hatte auch vor, hier zu studieren und so. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, nach Neuseeland zu gehen. Und seitdem zieht mich irgendwie in die Welt, und ich bin viel neugieriger geworden und auch selbstbewusster, würde ich sagen. Und das hat mich total geprägt jetzt.
Also dein ursprünglicher Plan war quasi eigentlich in der Heimat zu studieren, und durch die Reise hast du dann quasi die Lust bekommen, die Welt zu entdecken und zu bereisen. Schön.
Ja, genau. Ja.
Und letzte Frage der 5 festen Fragen. Wenn dein Leben einen Filmtitel tragen würde, welcher wäre das? Das ist immer die schwerste Frage.
Ich muss das, glaube ich, das Edit-Magazin letztens schon mal was Ähnliches beantworten. Da habe ich genommen Clueless. Ich bin nämlich ein Mensch, ich kann mich sehr, sehr schlecht entscheiden, und ich überdenke zu viel, würde ich mal von mir behaupten. Und ich bin echt immer so, okay, ich mache gerade das, aber ich könnte auch das noch machen. Aber da gibt es dann wieder den Nachteil, und ach, eigentlich ist es gerade gut so, wie es ist, aber da ist ja noch das und das. Also ich bin so jemand, ich habe irgendwie kein Clue vom Leben. So.
Finde ich gut. Das ist doch gut, das macht dich doch sympathisch. Auf jeden Fall hast du ja gerade selber angesprochen, wie Corona uns alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat etc. Und ich glaube, wir vermissen sie alle, die Konzerte. Deswegen gibt's jetzt von euch Viva La Vida von Coldplay, die Konzert-Edition. Viel Spaß.
Ihr hört 3600 Sekunden mit, heute mit der lieben Berenice, einer Redakteurin vom Edit-Magazin, das hochschuleigene Magazin der HDM. Ja, wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, leider sind fast schon alle 3600 Sekunden vorbei. Das geht immer so unglaublich schnell. Ja, jetzt nutzen wir noch die letzten Sekunden, um dir weitere spannende Fragen zu stellen, Berenice. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Zeit in der Lehrredaktion und im Edit Lab, was hat dir denn besonders Spaß gemacht bei der Produktion von deinem Artikel?
Also ich glaube, das, was ich am spannendsten fand, war schon so Interviews zu führen. Ich habe das zuvor noch nie gemacht, Und ich muss auch sagen, für mich war das so die erste redaktionelle Erfahrung in meinem Leben bisher. Ich habe nämlich noch kein redaktionelles Praktikum gemacht. Das ging wegen Corona damals nicht, bevor ich das Studium begonnen habe. Und genau, konnte auch bisher noch nicht nachholen. Und dadurch war das so für mich das erste Mal, dass ich einen eigenen Artikel veröffentlicht habe und auch produziert habe. Und so sich mit Leuten zu unterhalten und auch Fragen stellen zu dürfen und so neugierig sein zu dürfen, und auch zu müssen, sein zu müssen, ist halt super schön und fand ich total cool.
Hast du da für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Tipp für, ja, wie führt man ein gutes Interview?
Ja, ich kann ein bisschen was aus meinem großen Erfahrungsschatz
ja, gerne. Präsentieren.
Ja, von meinen bisher zwei Interviews oder drei Interviews, die ich geführt habe. Nein. Also erstmal Vorbereitung ist wichtig, dass man gut recherchiert und so ein bisschen eine Ahnung hat, wer ist derjenige oder diejenige, die ich jetzt hier interviewe, was für einen Hintergrund hat die Person und dann sich eben so eine Mindmap zu erstellen, die ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, also irgendwie sich so aufzumalen, welche Themengebiete möchte ich denn im Interview gerne ansprechen. Und dann ist es sinnvoll, am Anfang besonders offene Fragen zu stellen, also versuchen, sein Gegenüber zum Reden anzuregen. Also, dass der anfängt, ganz, ganz viel so aus seinem Leben zu erzählen, Erfahrungen zu schildern, auch am besten, was immer gut ist, nach Emotionen zu fragen, nach Erlebnissen zu fragen. Und wenn das Interview sich dann dem Ende neigt, dass man dann immer mehr in die geschlossenen Fragen reingeht. Also am Ende dann Fragen stellt, wo die Person dann vielleicht nur noch mit Ja oder Nein beantworten kann. Genau, das sind so die grundlegenden Tipps, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für deine Tipps. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben da was mitgenommen und wenden das dann vielleicht bei dem einen oder anderen Interview dann auch an, wenn sie eins führen. Das ganze Semester war ja leider alles online durch Corona. Wie war das für dich? Also vor allem so Thema Recherche und ihr hattet ja auch immer wieder Konferenzen, wo ihr dann eure Themen vorgeschlagen habt oder Einzelslots, wo ihr dann nochmal Beratung von den Professoren oder von den CVDs bekommen habt. Wie war das für dich?
Also bei mir ist es ja so, ich bin im zweiten Semester und damit war ich eigentlich von Anfang an so an das digitale Uni-Dasein so gewohnt. Also wir hatten im ersten Semester noch 2 Wochen Präsenz, bevor wir im November dann in Lockdown gegangen sind. Und seitdem kenne ich gar nichts anderes als diese digitale Lehre. Also was die Recherche angeht, ist es natürlich herausfordernd, weil man kann nicht einfach irgendwo mal hingehen und sagen, hey, hier bin ich, ich hätte gerne ein paar Infos zu dem und dem Thema. Und es ist ja auch immer schöner, ein Interview wirklich auch persönlich zu führen und nicht über die Zoom-Kamera. Für was es natürlich schon auch Vorteile hat, ist sowas wie Zeitmanagement. Also ich muss nicht erst irgendwo hinfahren, damit ich mein Interview führen kann, sondern ich kann ja auch von zu Hause einfach meinen Laptop anschalten und 5 Minuten später führe ich ein Interview über Zoom. Das hat ja auch Vorteile. Auch man lernt jetzt, oder wir haben jetzt echt gelernt, so online zu recherchieren. Also nicht irgendwo in die Bibliothek zu fahren zum Beispiel, sondern wirklich auf Online-Material sich zu beschränken. Und es geht eigentlich zum Großteil ganz gut. Also bei meinen Themen war es echt okay. Genau, was man dann schon gemerkt hat, wir haben dann die Schlusskonferenz in Präsenz gehabt und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also wenn man dann die CVDs auch wirklich mal von der Brust abzieht und nicht nur von der Brust aufwärts, das ist schon schön, sich gegenüberzustehen und man kriegt auch nochmal einen ganz anderen Eindruck von den Leuten und auch mit meinen Kommilitoninnen zusammen zu sein, ist natürlich was ganz anderes analog als digital und von daher nach der Schlusskonferenz dachte ich mir dann schon so, boah, ich vermisse die Präsenzvorlesungen schon sehr. Aber während der Zeit war es irgendwie okay so.
Ja, also das glaube ich, wenn man nichts anderes gewohnt ist, dann ja, kennt man es halt nicht anders. Aber in Präsenz, wie du gesagt hast, da ist das schon nochmal anders und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das dann die kommenden Semester hoffentlich alles wieder normal in Präsenz stattfinden wird.
Ja.
Wenn du jetzt ein Learning nennen müsstest, was du so aus deiner Zeit als Redakteurin mitgenommen hast, welches Learning ist das?
Feedback geben auf jeden Fall. Feedback geben und Feedback annehmen. Das ist so das, was man im Edit-Magazin wirklich gut lernt. Dass es auch gut ist, Feedback anzunehmen, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut vielleicht. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, Kritik zu geben. Also mir fiel es vorher total schwer, andere zu kritisieren oder mal negative Dinge anzumerken. Aber wenn man das in der richtigen Form tut, ist es super positiv und man lernt ganz, ganz viel daraus.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage, und zwar für deine weitere Laufbahn, für die Zukunft. Was nimmst du dir persönlich denn noch vor?
Also ich war, bevor ich die Studien begonnen habe, immer der Meinung, dass ich gerne in den Video-Fernsehbereich gehen möchte. Jetzt durch Edit, muss ich sagen, hat mir das Print, also das Schreiben, richtig viel Spaß gemacht. Von daher lasse ich mir das so ein bisschen offen, wo es mich hinführt. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie die Praxiserfahrung so läuft und so. Ich freue mich aber jetzt im dritten Semester total auf audiovisuelle Produktionen und bin da super gespannt. Und genau, also Traum wäre es auf jeden Fall irgendwie mal bei genau solchen Themen, wie ich es jetzt behandelt habe, also so Themen, die mich auch selbst berühren, irgendwie das weiterzugeben an andere Leute und das auf unterschiedliche Arten und Weisen, das wäre super cool, und mal gucken, ob es klappt.
Cool. Dann vielleicht noch eine Sache, und zwar gibt es irgendwas, was du vielleicht anders oder irgendwas Negatives, also weil du vorher auch von Kritik gesprochen hast, was dir nicht so gut gefallen hat bei deiner Produktionsphase oder beim Artikelschreiben?
Ja, was für mich super schwer war, war das Kürzen. Ich hatte nach meinem Interview hatte ich, ich glaube, 15 Seiten oder so geschriebenen Text. Und man ist ja auf Zeichen begrenzt. Und das war so schwer, dann Sachen rauszuhauen, wo ich auch so dachte, ey, das ist so wichtig. Oder ich musste so viele Szenen aus Princes Geschichte wegnehmen, die ich aber total spannend fand. Und dann denkt man sich so, oh, ich muss jetzt, oder ich mache jetzt was dem Leser vielleicht dann gar nicht so gut tut und dem Text nicht gut tut. Und das ist schwer und das fand ich auch wirklich nicht so schön. Aber letzten Endes, glaube ich, macht es den Text am Ende doch besser.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass du noch in den kommenden Semestern einiges dazulernen wirst. Berenice, wie es sich auch als angehende Journalistin gehört, hast du ja am Anfang schon gesagt, dass du lieber andere Menschen interviewst, als selber interviewt zu werden. Ich hoffe aber, dass dir trotzdem unsere Show heute gefallen hat. Danke, dass du dich unseren Fragenhagel gestellt hast und uns einen kleinen Einblick in dein Leben als Editor-Redakteurin gegeben hast.
Danke, vielen Dank fürs Interview. Hat mega Spaß gemacht.
Bitte, bitte, bitte behalte unbedingt deine Neugierde und deine Begeisterung ja für so spannende und auch eben wichtige Themen bei. Und ja, das war's mit 3600 Sekunden mit